die Urkirche, aber unser erster Gottesdienst als Oase, erster offizielle Gottesdienst, war Pfingsten 2004. Und deswegen haben wir heute Geburtstag. Und ich sage zu euch, ich gratuliere euch ganz herzlich zum Geburtstag. Und für die wissen wollen, wie alt wir geworden sind. Wir sind heute 14 Jahre alt. Und ja, wir kommen langsam in die Pubertät. Und ihr wisst, dass Pubertät solche spezielle Jahre sind. Und heute ist Geburtstag, aber auch Pfingsten. Und Pfingsten ist ein besonderes Fest, wenn wir schauen, was in der Kirchengeschichte Pfingsten beinhaltet, dann sehen wir, dass Pfingsten wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und gerade für die Kirche, weil die Kirche an dem Tag begonnen ist, als Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat über alles Fleisch und die Kirche entstand. Und dass wir heute hier sind, hat mit Pfingsten zu tun, hat Pfingsten zu danken. Bevor ich anfange, möchte ich einen kurzen Witz erzählen. Ein Pfarrer wollte am Pfingsten der Gemeinde das Pfingstfest, so das Kommen des Heiligen Geistes, irgendwie anschaulich machen und die Leute helfen, den Heiligen Geist zu verstehen. So, er machte mit dem Messner, machte er aus, wenn ich die an der Tür die Leute verabschiede, Dankeschön, dann rufe ich laut, komm, Heiliger Geist, und dann lässt du oben aus dem Turmfenster eine weiße Taube fliegen. So ganz kurz, habt ihr gesehen, das sind zwei Schwalben bei uns in der Räumlichkeit und sehr interessant. Aber auf jeden Fall, der Pfarrer hat gesagt, wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann werde ich schreien, komm, Heiliger Geist, und dann lässt du die Taube fliegen und dann werden die Leute verstehen, worum es geht. So, der Gottesdienst war zu Ende und er stand vor der Tür und hat die Leute verabschiedet und dann sagte er, hat so kurz nach oben geguckt und dann sagte er, komm, Heiliger Geist. Und nichts passiert. So hat er ein bisschen lauter geschrien, komm, Heiliger Geist. Und nichts passiert. Und die Leute guckten schon ein bisschen komisch, so, was ist los mit dem Pastor? Und dann sagt er jetzt ganz laut, komm, Heiliger Geist. Und dann hörte er eine versagte Stimme von oben, die sagte, die Katze hat den Heiligen Geist gefressen. Meine Predigt heute heißt, komm, Heiliger Geist. Und das ist eigentlich, als ich so in der Vorbereitung war, habe ich gesehen, dass es wirklich eine Botschaft ist, dass zu uns reden wird als Gemeindefamilie, denke ich insbesondere, weil Gott bestimmte Sachen zu uns als Kirche gesagt hat. Und ich denke, an einem Geburtstagsfest ist es doch gut, um darüber zu sprechen. Am Anfang des Jahres sprach Gott durch verschiedene prophetische Worte zu uns, als wir diese Gebetszeit, 21 Tage Gebet hatten. Und ein Gedanke oder ein Wort, die quasi gekommen ist, war das Wort Wachstum. Und das Zweite, was Gott zu uns gesprochen hat, war aus einer Bibelstelle, Apostelgeschichte 2, Vers 47. Und da steht, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Hat auch mit Wachstum zu tun. Und das Dritte, was Gott in dieser Zeit zu uns gesprochen hat, was auch alles zusammenhängt, war, dass Gott die Arbeit, die er angefangen hat in der Oase, beschleunigen wird. Das Wort Beschleunigung. Es wird schneller gehen. Und wir haben als Kirche haben wir natürlich einen Auftrag von Gott und auf unserer Homepage steht zum Beispiel, wir träumen, als Oase träumen wir von einer Kirche auf dem Hunsrück, die Menschen anspricht und wir wollen Menschen dabei helfen, ihren Weg zu Gott zurückzufinden. Übrigens diese ganze Serie über ist da jemand? der war wirklich auch diesbezüglich. Menschen helfen, ihren Weg zu Gott zurückzufinden. So, das ist ein Teil unserer Auftrag. Damit ihre Erde zum Himmel wird. Wie im Himmel, so auf dem Hunsrück. Und ich mache mich sehr oft Gedanken einfach über den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und als ich jetzt wieder dieses Wochenende und auch davor einfach mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich gemerkt, dass irgendwie so eine Überforderung sich breit gemacht hat. Oder ein Gefühl von, wie können wir bloß diesen Auftrag gerecht werden. Denn wenn wir die Kirche in Deutschland anschauen, wenn wir schauen, wie die Kirche sich weiterentwickelt, dann sehen wir, dass es nicht so prickelnd ist. Und gerade die großen Kirchen, evangelische und katholische Kirchen, die leiden sehr. Man hat zum Beispiel gesagt, dass in 2002 bis 2012 hat die EKD, also die evangelische Kirche Deutschland, hat 3 Millionen Mitglieder verloren. Es gibt etwa 7000 Städte ohne evangelistisch geprägte Gemeinden in Deutschland. Und das sind Städte über 10.000, glaube ich. Städte über 10.000. Es gibt so, wo es keine evangelisch geprägte Gemeinde gibt. Es gibt viele weiße Flecken in Deutschland. Und in diese 10 Jahre, 2002 bis 2012, als die evangelische Kirche um die 3 Millionen Mitglieder verloren hat, dann würde man sagen, ah ja, aber die Freikirchen, die machen einfach Wachstum, die erleben Wachstum und das ist großartig und so. Und dann hat man geguckt, wie groß dieses Wachstum ist. Und in diesen 10 Jahren haben die große freikirchliche Bündnisse, so BFP, so Bund Freikirchliche Pfingstgemeinden, der BEFG, das ist der evangelische freie, so Bund von evangelische freie Gemeinden und der evangelische Methodistenbund, die haben insgesamt in 10 Jahren 20.000 Mitglieder dazu gewonnen. Das hört sich vielleicht viel an für manche, aber das ist sehr, sehr wenig. Und dann waren wir gestern auf einer Konferenz in der Basis in Mainz und der Tore, ein Freund von uns, er leitet dort eine Gemeinde und eine sehr eine schnell wachsende Gemeinde in Deutschland. Sie haben innerhalb von 5 Jahren sind sie von 120 Gottesdienstbesucher auf um die 600-700 Gottesdienstbesucher gewachsen. Sie haben 3 Gottesdienste pro Sonntag. Und man würde sagen, wow. Und dann hat er gesagt, sie haben letztes Jahr 1500 Besucher gehabt, die quasi durch, wenn man die Sonntage quasi addiert, 1500 Besucher hatten sie in einem Jahr, die sie besucht haben. Und von diesen Leuten haben sich 13.000 ungefähr, so 12.000 etwas, haben sich für Jesus entschieden. Und man würde sagen, oh, das ist alles, um stolz drauf zu sein. Und dann sagt er etwas, und das hat mich sehr berührt. Er sagte, wenn wir in dieser Schnelligkeit ganz Mainz erreichen wollen, dann brauchen wir 400 Jahre dafür. Und da war ich baff. Und dann merke ich, dass der Auftrag, den wir haben, um Menschen wieder zurück zu Jesus zu bringen, wieder zu Gott, dass sie den Weg zu Gott wieder zurückfinden können, dass das ein Auftrag ist, den wir mit aller Anstrengung, mit allen Sachen, die wir tun. Und wir können vielleicht sehr gute Sachen machen, dass wir diesen Auftrag nie erreichen werden aus eigener Kraft. Und das ist sehr ernüchternd. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber für mich ist das sehr ernüchternd. Die Herrenhutte, ich bin von Geburt, ich komme aus der Herrenhutte Gemeinde und die Herrenhutte, die hatten eine Leidenschaft, die hatten einen Slogan, der Graf von Zinzendorf hatte quasi gesagt, möge das Lamm, Jesus Christus, möge das Lamm, das geschlachtet ist, den Lohn seiner Leiden empfangen. empfangen. Und was war die Gedanke dahinter? Die Gedanke dahinter ist, Jesus Christus ist für die Schuld aller Menschen gestorben, für die Sünde aller Menschen gestorben. Und jetzt kann jeder Mensch frei zu Gott kommen durch Jesus Christus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, sagt die Bibel. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch ihn. Und wenn Jesus so einen großen Preis bezahlt hat, dass er das ermöglicht hat, dass alle zum Vater kommen können und nur einige kommen zu Gott, dann ist eigentlich es nicht angemessen nach dem Preis, den er gelitten hat. Und deswegen sagt der Graf von Zinzendorf und die Herrenhuter Bewegung, sagte, möge das Lamm den Preis seines Leidens empfangen. Möge er den Preis, den er bezahlt hat, empfangen. Was bedeutet das? Das bedeutet, diese Kirche hat gesagt, wir wollen sehen, dass alle, die wir erreichen können, gerettet werden. Dass so viel wie möglich Menschen aus allen Nationen, aus allen Ländern vor dem Thron Gottes stehen werden eines Tages. Weißt du, dass wir als Oase sagen können, Herr, du hast uns einen Auftrag gegeben. Du hast gesagt, geht hinaus in die ganze Welt und verkündige das Evangelium und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Herr, wir haben deinen Auftrag, haben wir ernst genommen. Und Herr, möge du den Preis deines Leidens empfangen. Herr, guck mal die Menge an Menschen, an wichtige Seelen an Menschen, die Jesus Christus durch die Arbeit, die wir hier in der Oase getan haben, zum Glauben gefunden haben. Und das nicht nur für uns, das soll eigentlich, das ist der Auftrag von allen Kirchen. Und dass wir das sagen können. Und die Herrenhuter Gemeinde ist eine Gemeinde, sie haben in 1727, 13. August war quasi das Pfingstfest der Herrenhuter. Da kam der Heilige Geist auf sie auf eine großartige Art und Weise. Und diese Bewegung entstand. Und eine Kirchengemeinde von um die 300 Menschen hat innerhalb von 65 Jahren 300 Missionare in die Welt gesandt. Sie haben diesen Auftrag ernst genommen. Und irgendwie ist etwas entstanden. Sie sind in Orte gegangen, wo Menschen noch nie über Jesus gehört hatten. Und sie haben mit ihr Leben, haben sie das Evangelium weitergegeben. So, wenn wir unsere Status quo anschauen, wenn wir anschauen, wo wir jetzt sind, und wenn ich dann die Worte höre, die Gott am Anfang des Jahres zu uns gesprochen hat, dass Gott sagt, Wachstum. Und Gott sagt, Beschleunigung. Und Gott sagt, täglich werden hinzugefügt. Dann sage ich, okay, das freut mich und es begeistert mich. Und dann gucke ich nach der Auftrag und ich sage, Gott sagt, wir haben einen Auftrag, um alle Menschen das Evangelium, die gute Botschaft Jesu weiterzugeben. Und dann bin ich immer noch begeistert. Aber dann gucke ich nach die Zeit, die wir haben und die Schnelligkeit, wie es geht. Und dann merke ich, etwas stimmt nicht. Wir brauchen, da muss irgendetwas passieren. Und das bringt mich zu meinem folgenden Punkt. Und das ist, ohne Gottes Geist können wir nie den großen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, erfüllen. Nie. Und ich hoffe, dass ich euch, wie heißt das, ich möchte nicht, dass ihr komfortabel seid mit diesem Gedanke, nach dem Stil, unsere Kirche geht es gut. Ich denke, dass es unsere Kirche gut geht, ich denke, dass es unsere Gemeinde gut geht, aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen. Denn wenn wir uns anfangen, darauf auszuruhen, dann verpassen wir das, was Gott eigentlich für uns hat. Ich denke nicht, dass Jesus zufrieden ist mit, es geht so, wie es geht. Wir sollen leidenschaftlich, sollen wir diesen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, versuchen auszuführen. Und wir sollen alles daran tun, damit es auch passiert. Aber ohne Gottes Geist können wir nie den großen Auftrag erfüllen. Johannes 16, Vers 7, da steht, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer oder der Beistand oder der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Da sehen wir zwei wichtige Sachen. Es ist die Bibelstelle, wo Jesus verspricht, dass er einen anderen Beistand schicken wird, einen anderen Helfer, einen anderen Tröster. Die Gedanke hier ist, einer, der euch helfen wird, genauso wie ich euch geholfen habe. Er ist anders, aber er ist gleich. Das Wort, was hier benutzt wird, ist allos, was anders bedeutet. Aber nicht wie heteros, was anders bedeutet, aber von einer anderen Art. Aber allos ist anders, aber gleich. Der allos parakletos, der andere Tröster. Und Jesus sagt, ich gehe zum Vater. Als Jesus hier auf Erden war, war er ein Mensch. Er war Gott, aber er war ein Mensch. Und er war nur an einem Ort gleichzeitig. Und er sagt, ich muss gehen, damit Gott den anderen Tröster schicken kann. Und wenn der andere Tröster kommt, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er genau das tun, was ich tue. Aber auf eine Art und Weise, wie wir uns das nicht vorstellen können. Denn Jesus hat in seinem Dienst, war er berufen an die verlorene Schafe Israels, an das jüdische Volk, da hat er gepredigt. Es war an einem Fleckchen auf der Erde, da war er. Jesus war nie in Indien, so wie manche Leute behaupten. Er war nie in Afrika. Er war dort in diesem Gebiet, hat er gelebt und hat er 30 Jahre seines Lebens gelebt. Und er hat den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, hat er voll erfüllt. Aber um diesen riesen Auftrag zu erfüllen, war es wichtig, dass der Heilige Geist kommt. Denn der Heilige Geist ist nicht an einem Ort gebunden, so wie Jesus als Mensch, natürlich als Gott ist er nicht an einem Ort gebunden, aber wie Jesus als, so der Heilige Geist ist nicht an einem Ort gebunden, der Heilige Geist kann überall gleichzeitig sein. Und dann bricht dieser Pfingsttag an und der Heilige Geist kommt. Und wir wissen, dass als der Heilige Geist fiel, dass 3000 Menschen an diesem Tag zum Glauben fanden. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Und die Kirche war geboren. Und danach ist die Kirche immer schneller gewachsen. Täglich würden hinzugefügt, diese Bibelstelle, die wir soeben auch gelesen haben. Und irgendwann war es so, dass ein Bericht kam, dass sie sagen, diese Christen hier haben die ganze Welt erobert, die ganze damalige Welt wurde bekannt mit dem Christentum. 300 Jahre nach diesem Ereignis würde das Christentum als sag mal, Weltreligion erklärt. Weil es so schnell um sich herum gegriffen hat und so viele Menschen davon gehört haben. So, es gibt eine direkte Verbindung zwischen das Ausgießen von Gottes Geist und Wachstum der Kirche oder Wachstum der Gemeinde. Als Jesus hier auf Erden war und seinen Auftrag erfüllte, als er seinen Dienst quasi anfing, sagte er, der Geist des Herrn ruht auf mir. Und er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollten und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und so weiter. Und dann sagt Jesus, heute ist diese Bibelstelle, das eigentlich ursprünglich in Jesaja stand, erfüllt. Der Geist Gottes ruht auf mir. Und dadurch war er befähigt, um den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, auch auszuführen. Und Jesus hat in diese 3 Jahre genau das erreicht, was Gott von ihm wollte. In der ganzen Geschichte lesen wir von Erweckungen oder von Ausgießungen des Heiligen Geistes, wo Menschen rufen, komm Heiliger Geist, und der Geist Gottes kommt. Wo Menschen Gott suchen und sagen, ohne dich können wir es nicht tun. Geist Gottes, komm. Und überall, wo Erweckungen ausgebrochen sind, sehen wir, dass direkt eine Sache, das passiert, ist Gemeindewachstum. Dass Menschen zum Glauben finden, dass die Gemeinde wächst. Ich möchte einige, wie heißt das, Beispiele geben. Ich habe schon das eine gesagt von Herrenhut im 18. Jahrhundert. Wo eine kleine Gemeinde so einen Einfluss hatte, dass Tausende und Hunderttausende von Menschen zum Glauben gekommen sind durch eine kleine Kirche hier in Deutschland, als Erweckung ausbrach, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. In Erweckungen in der USA, unter zum Beispiel der Charles Finney, einige haben von ihm gehört, ich habe sehr oft über ihn gepredigt. Charles Finney hat in einer Zeit, wo wenig Menschen zum Glauben kamen, hat er angefangen zu predigen. Und durch ihn in vielen Orten in Amerika brachen Erweckungen aus. Und ganze Dörfer, ganze Städte kamen zum Glauben. Und dieser Einfluss war nicht nur, dass quasi da eine kleine Kirche kam. Ganze Gemeinschaften wurden reformiert, haben sich verändert dadurch. Durch das, was Gott tat, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Es gibt ein kleines Dorf im Innenland, in Suriname, im Binnenland. Einige, die mit uns mitgefahren sind, die sind auch dorthin gekommen. Futunakaba. Und Futunakaba ist ein Dorf mitten in der Dschungel, wo noch niemand das Evangelium gepredigt hatte. Aber da würde ein Mann, so der Hauptmann, hat eine Begegnung mit Gott und wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Und Gott hat ihm gesagt, dass Veränderung kommen würde. Und dann hat Gott einen Missionar geschickt dorthin. Und als Gott diesen Missionar geschickt hat, veränderte dieses Dorf. Denn sie hatten die Frage gestellt, als dieser Missionar kam, hat der Hauptmann damals erzählt von dieser ersten Hauptmann, was er erlebt hat, und hat die Frage gestellt, was denkst du darüber? Und dann sagte der Missionar, der James Cooper, er sagte, das ist Gott, das kann nur Gott sein. Und als er das gesagt hat, sagte dieser Hauptmann, okay, jetzt werde ich dir die Geschichte weiter erzählen. Mein Uropa, als er diese Sache gesehen hat, als Gott ihm erschienen ist, hat Gott zu ihm gesagt, da wird ein Mann kommen, und wenn ihr ihm die Geschichte erzählt und er darauf antwortet, das war Gott oder das ist Gott, er ist derjenige, der euch den weiteren Weg zeigen wird. Und das ganze Dorf ist zum Glauben gekommen. Ganze Dorf. Wird es geschehen? Denn ich habe ein bisschen erzählt, dass es, wenn wir gucken, was passiert ist, was Gott gesagt hat, er will beschleunigen, er will, dass das Wachstum geschieht, er will, dass Menschen dazu kommen, wird es geschehen? Und wir können dann zweifeln und denken, wird es geschehen? Aber meine Antwort heute ist ja und Amen. Ja, es wird geschehen. Aber warum sage ich das? Weil wir auf Gott zählen können. Weil Gott es gesagt hat. Ich möchte kurz etwas sagen über Pfingsten. Pfingsten bedeutet 50. Und wie ist das Pfingstfest überhaupt entstanden? Es gibt 3 große Festen in Israel. Und die heißen Sukkot, Pesach und Shavuot. Und Sukkot, so Pesach ist Pascha oder Ostern. Und Shavuot ist Pfingsten, so wie wir das kennen. Und Pfingsten ist 50 Tage nach Ostern, findet Pfingsten quasi statt. In 3. Mose 23, 15 und 16, vom Tag nach dem Sabbat an dem ihr dem Herrn die erste Gerstengabe gebracht habt, zählt ihr 7 volle Wochen, so 7 mal 7, und bringt dann am 50. Tag, so ein Tag nach diesen 7 Wochen, nach dem 7. Sabbat, dem Herrn ein Speiseopfer von der neuen Ernte. Gott sagt, hier ist Passa, Ostern. Und Ostern war die Gedanke zu Pessach oder Ostern, war, als das Volk befreit wurde aus Ägypten. Und 50 Tage danach fand in der Wüste die Gesetzgebung statt. So haben sie quasi das Gesetz bekommen, die 10 Gebote auf dem Berg Sinai. Und das muss wirklich ein Spektakel gewesen sein. Und als sie in 2. Mose 19 steht zum Beispiel, als quasi Mose auf dem Berg war, dann kam Blitz und Donner und eine dichte Wolke bedeckte den Berg und mächtiger Posaunenschall war zu hören. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Da führte Mose das Volk aus dem Lager heraus, Gott entgegen am Fuß des Berges und stellten sich dort auf. Die ganze Berg Sinai war im Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgekommen war. So, Gott kam auf der Berg, als diese Gesetzgebung stattfand, so diese 10 Gebote, als sie das Gesetz bekamen, kam Gott in Feuer herab auf diesen Berg Sinai. Warum erzähle ich das? Denn es gibt Parallele zwischen diese 50 Tage nach Ostern, als der Gesetzgebung kam, und diese 50 Tage nach Ostern in der Zeit Jesu. Denn als Jesus am Passach starb und vom Tod auferstand, war er noch 40 Tage hier auf Erden und wurde danach in den Himmel aufgenommen. Christi Himmelfahrt. Und dann sagte er, bleibt hier und wartet. Wartet auf die Verheißung, die ich euch geben werde. Und die haben nicht gewusst, wie lange es dauern wird. Und die haben gewartet. Und sie haben 10 Tage gewartet. Und dann wurde der Heilige Geist ausgegossen. Und eine der Erscheinungen war, es waren wie Feuerzungen, die auf sie herabkamen. Der Heilige Geist kam. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Ich erzähle es, weil jeder, der ein bisschen Mathe kann, jeder, der ein bisschen zählen kann, kann sehen, dass Gott quasi sein Plan perfekt war. So, das, was er am Anfang getan hat, hat er später, als Jesus kam, genauso getan. Gott kann rechnen. Aber ich will noch weitergehen. Auf Gott kann man rechnen. Auf Gott kann man zählen. Was er verspricht, tut er. Und das genau, wann es kommen soll. Und das ist vielleicht eine erste Botschaft für euch. Egal, wodurch du gehst, auf Gott kannst du rechnen. Die Bibel sagt, Gott ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Egal, wenn Menschen, weißt du, Menschen können dich enttäuschen, Menschen können Fehler machen, Menschen können dieses und jenes, aber auf Gott kann man zählen. Auf Gott kannst du zählen. Genauso wie 7 mal 7 plus 1 50 ist, genauso kannst du rechnen, dass Gott das, was er versprochen hat, tun wird. Und deswegen sage ich, das, was Gott uns gesagt hat, Wachstum und Beschleunigung und all diese Sachen, die er gesagt hat, er wird es tun. Und ich glaube fest daran, dass es genauso kommt, wie er das gesagt hat. Denn es gibt keinen anderen Weg, dass es überhaupt möglich ist, um diese Welt zu erreichen. Wie soll es geschehen? Es soll geschehen durch exponentielle Wachstum. Ich bin nicht der große Mathematiker. Und ich habe so in der Vorbereitung habe ich ein bisschen geguckt, so wie man exponentielle Sachen ausrechnet, und dann bin ich schnell ins Stocken gekommen. Aber eine Sache ist, es ist keine Addieren. Also es ist nicht 1 plus 1. Es ist auch nicht 1 mal 1. Es ist eher hoch 1. Hoch. So, es geht darum, ich sag mal, wenn wir 1 haben und dann haben wir, und das vervierfältigt sich, dann wird es 2. Und wenn wir 2 haben und es vervierfältigt sich, dann wird es 4. So, wenn es 4 sind und es geht weiter, was ist es dann? So, manche Leute würden sagen 8, nein, es ist 4 mal 4. Und dadurch wird es 16. Und dann 16, ihr merkt, Mathe war nicht mein stärkstes Fach. Und dann 16, was wird es dann? Oh, jetzt kommen die Mathe, die Streber kommen jetzt hoch. 256, ganz genau. Aber ihr merkt, was passiert. Es potenziert sich. Es geht immer schneller voran. Und wollen wir diese Welt erreichen, brauchen wir exponentielles Wachstum. Denn nur so können wir wirklich diesen Auftrag erfüllen. Und das auf einer Seite können wir sagen, Herr, es nimmt den Druck weg, weil du tust es. Aber auf die andere Seite möchte ich alles, was dazu beiträgt, möchte ich mit dazu beitragen. So, durch exponentielles Wachstum, es wird nur passieren durch eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Und diese Ausgießung des Heiligen Geistes ist nicht mehr etwas, worauf wir warten müssen, auf einer Seite schon, weil manchmal wollen wir ein Wirken Gottes sehen und es passiert nicht, aber gleichzeitig ist der Geist Gottes ausgegossen. Wir leben nach Pfingsten, wir leben nicht mehr in der Zeit vor Pfingsten. In der Zeit nach Pfingsten wird der Geist des Herrn immer wieder ausgegossen. Er ist da, er ist ausgegossen und wir können immer wieder eine Ausgießung oder eine Erweckung erleben. Und wie soll es geschehen? Indem wir die Kraft des Geistes empfangen, persönlich, durch wem es bewirkt wird. Wir persönlich brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen, dass Gottes Geist über uns kommt und dass wir wirklich mit ihm vorangehen können und den Auftrag mit ihm erfüllen. Was brauchen wir, um erfüllt zu werden mit Gottes Geist? Was soll unsere Haltung sein? Da habe ich 3 Punkte. Ich wollte fast sagen, bleib locker, aber das war nicht einer meiner Punkte. Bleib hungrig. Bleib hungrig. Also, es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, wer durstet, aus ihm werden Ströme des lebendigen Wassers aus seinem Inneren herausfließen. Und er sprach darüber, wenn der Heilige Geist kommen würde. Wollen wir den Heiligen Geist erleben, wollen wir den Heiligen Geist empfangen, soll eine Durst, eine Hunger in unserem Herzen sein. Und manche Leute haben schon Erlebnisse mit dem Heiligen Geist gehabt, wo sie dem Heiligen Geist erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und haben so eine Haltung, ich habe es erlebt, abgehakt, nächste Veranstaltung. Nein. Bleib hungrig. Wir brauchen täglich immer wieder eine Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist interessant, dass in der Erweckungszeit von der ersten Kirche, dann sieht man, dass fast überall steht, und dieser volle Geist sprach, und dieser volle Geist tat das. Und sie waren ständig, weil es sie voller Geist. Und sie waren voller Geist, voll heiligem Geist, weil sie ständig sich neu erfüllen ließen. Die Bibel sagt, werdet voller Geist. Und die Gedanke hier ist, werdet ständig voller Geist. So irgendwie haben wir Löcher und irgendwie läuft es aus und wir müssen uns ständig wieder neu füllen lassen. Wir müssen ständig unter der Strom bleiben, damit wir immer voll sind. Bleib hungrig. Wir brauchen Hunger und Durst nach den Dingen von Gott. Das zweite ist, bleib hingegeben. Hingabe. Nicht mehr dein Leben zu leben, aber das, was er von dir möchte. Zu viele Christen leben ihr eigenes Leben. Und dann können wir sehr schnell sagen, ja, die, die Jesus nicht nachfolgen, ja, die leben ihr eigenes Leben. Aber die, die Jesus schon aufgenommen haben, lebst du für Gott oder lebst du dein eigenes Leben? Kannst du sagen, hier bin ich, tue, was du willst. Gebrauche mich, wie du willst. Ja, auf der Arbeit. Gebrauche mich, wie du willst. Mit meinem Freundeskreis. Gebrauche mich, wie du willst. In der Umgebung, wo du mich hineingepflanzt hast. Gebrauche mich, wie du willst. In meiner Familie. Gebrauche mich, wie du willst. Bist du hingegeben für die Sache Gottes? Bleib hingegeben. Und das dritte, bleib heiß. Das sind drei heiß, drei Hs. Hingegeben, hungrig und heiß. Viel zu viele Christen sind kalt geworden. Sie waren mal heiß. Sie waren mal brennend. Sie waren mal voll Feuer. Also, und wenn Pfingsten nun an etwas erinnert ist, werde heiß. Ihr könnt schon mal kommen. Es gibt ein uraltes Gebet der Kirche. Und dieses Gebet heißt: Komm, Heiliger Geist. Es ist ein Gebet, das über die Jahre, Jahrtausende, Jahrhunderte, dass die Kirche besteht, immer wieder ausgesprochen wurde. Komm, Heiliger Geist. Und es gibt ein, ich weiß noch, der Nicky Gumbel, der Alpha-Kurs entwickelt hat, er hat ein Zeugnis erzählt, als sie mit dem Alpha-Kurs angefangen haben, und sie dieses Thema, der Heilige Geist, wie werde ich erfüllt vom Heiligen Geist, dass sie das angehen mussten. Dann hatten sie so ihre Ängste. Und sie wollten dieses Gebet mit diesen neuen Leuten, die zum Glauben gekommen waren, wollen sie beten. Aber die Frage war, kann man auf ihm rechnen? Wird er kommen? Wird er kommen? Und dann erzählt Niki, er sagt, und dann waren sie den ersten Tag, als sie so einen Alpha-Kurs hatten. Und er hat gepredigt, er hat alles richtig gesagt, ausgelegt und so. Aber jetzt kommt die Zeit, wo wir wirklich den Heiligen Geist einladen wollen. Und er hatte gesagt, er war überzeugt, dass sein Vorgänger, weil ein anderer hat das vor ihm gemacht, als er gebetet hat, komm Heiliger Geist, kam der Heilige Geist immer. Aber er war der feste Überzeugung, wenn ich das mache, wird der Heilige Geist nicht kommen. Und so stand er da, mit Zittern. Und die Leute hatten eine Erwartung. Und sie haben gesagt, wir wollen Gottes Geist erleben. Wir wollen erfüllt werden vom Heiligen Geist. Wir wollen hingegeben sein. Wir wollen heiß sein für ihn. Wir wollen Hunger haben nach ihm. Wir wollen die Werke, die er für uns vorbereitet haben, da hineingehen. Wir wollen unsere Gesellschaft erreichen. Wir wollen unser Leben, dass unser Leben sich verändert. Wir wollen sehen, dass Gott wirkt durch seinen Geist. Und er steht da und er sagt, Herr, bitte, wenn ich rufe, komm doch bitte. Lass mich nicht alleine stehen. Kann ich auf dich rechnen, Herr? Kann ich darauf zählen, dass du kommst? Und dann kommt dieser Moment. Und er sagt, und er steht da. Und er sagt, lass uns zusammen beten. Und er denkt, oh Herr, bitte, 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 bitte. Lass uns zusammen beten. Lass uns zusammen aufstehen. Oh Herr, bitte, bitte, komm. Und dann betet er dieses einfache Gebet. Und er sagt, Und als er das tat, war der Geist da. Menschen wurden berührt. Menschen wurden geheilt. Menschen wurden befreit. Gott fing an zu wirken. Mickey Cruz, ein anderer Mickey, war ein Bandenmitglied in Amerika. Und der David Wilkerson, der predigte für eine Gruppe von Menschen, die Jesus nicht kannten. Und dann sprach er über die Liebe Gottes. Und dann sagt er, wir sollen einander lieben und wir sollen einander vergeben. Und während er am Predigen ist, steht einer auf und Nicky steht auch auf, aber erst steht ein anderer auf und er sagt, was du da predigst, das ist schön geredet. Ich soll lieben, ich soll, und da waren verschiedene Bandenmitglieder waren davon, verschiedene. Und er sagt, ich soll die The Ghost da lieben, nie im Leben. Mit einem Messer werde ich sie lieben, mit einer Kanone werde ich sie lieben, aber ich werde sie nicht lieben. Denn sie haben das und das und das und das und das und das getan. Und dann schreit der andere, ja, und der hat das und das und das mit mir getan. Und ich soll lieben und ich soll vergeben und das soll. Und dann steht der David Wilkinson steht da und er denkt, eigentlich haben die recht. Wie kann ich erzählen von einem Gott, der liebt? Wie kann ich Liebe predigen? Und die sind so tief in das, was sie, wo sie sind, so fest drin. Wie wird das etwas bringen? Und in dem Moment sagt er, ich kann es nicht. Und er sagt, ihr habt recht. Und er hört auf zu predigen. Und er macht einen Schritt nach hinten. Und er sieht die Leute überhaupt nicht mehr. Und er redet mit Gott. Und er sagt, Herr, wie soll das etwas bringen? Ich kann es nicht. Aber Herr, ich übergebe diesen Gottesdienst dir. Komm, Heiliger Geist. Und als er das sagte, die ganzen Leute waren am Schreien und am ja, ist das so? Und er sagt, und auf einen Moment wird es, als ob so ein Rausch durch den Saal geht und es wird langsam still. Und er sagt nichts, er ist da. Und er sagt einfach, komm, Heiliger Geist. Und der Heilige Geist war da. Und er sagt, und während sie still wurden, er hat seine Augen zugemacht, hörte er, dass eine anfing zu weinen. Und es war ihm peinlich. Und er wollte, aber man hörte, dass er weinte. Und da fing einer an zu weinen. Und da fing einer an zu weinen. Und der Geist Gottes berührte harte Männer, die so tief verletzt waren. Das, was kein Mensch tun konnte, tat der Heilige Geist in diesem Moment. Ich möchte euch einladen, zusammen aufzustehen. Und wir wollen diesen Gottesdienst so enden, indem wir gemeinsam dieses Gebet beten und sagen, und dass wir gemeinsam dieses Gebet beten, komm, Heiliger Geist. Vater, Wenn ich an den Auftrag denke, die wir haben, wenn ich an die Lebensveränderung denke, die in mir geschehen muss, in uns alle geschehen muss, dann ist eine Überzeugung da und das ist, ohne deinen Geist geht gar nichts. Und Herr, wir wollen heute ganz bewusst niederlegen, aufgeben, hingeben. Und wir wollen heute ganz bewusst sagen, hier bin ich. wenn du Jesus noch nie in deinem Leben eingeladen hast, wenn du die Tür deines Herzens noch nie bewusst für ihn geöffnet hast. Vielleicht hast du schon oft öfters von Jesus gehört, aber du hast noch nie wirklich gesagt, Jesus, vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben, in mein Herz hinein. Sei Herr in mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Ich komme nach Hause. Ich komme da, wo ich hingehöre. Ich gebe auf und ich gebe ab und ich gebe hin. Wenn du das noch nie gemacht hast, ist heute die Einladung da und wir wollen gemeinsam beten und dieses Gebet der Entscheidung gemeinsam beten. Lass uns das zusammentun. Herr Jesus, ich komme zu dir. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir von allem Mist, die ich gebaut habe, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Herr Jesus, ich möchte nach Hause. Ich möchte und ich danke dir für deine Vergebung. Ich nehme dein Geschenk jetzt an. Danke dafür. In Jesu Namen.